Deutschlandfunk Doku.
Eine kenianische Kuh schnuppert neugierig am Mikrofon. Sie heißt Shimiti und ist ein kleines Wunder. Eine Überlebende der letzten schweren Dürre in Kenia, die mehr als 2 Jahre dauerte. 2,5 Millionen andere Tiere haben es nicht geschafft, sind zwischen 2021 und 2023 verhungert oder verdurstet. Rinder, Schafe, Ziegen, Kamele und Esel. Wenn das Vieh stirbt, ist das in halbtrockenen Regionen wie hier im Nordwesten Kenias für die Menschen lebensgefährlich. Ihre Tiere sind Nahrungsquelle, Lebensversicherung, Bankkonto. Shimiti gehört Nancy Kemboi. Die Bäuerin hat ihre ganze kleine Herde durch die harte, trockene Zeit gebracht. 16 Kühe und 22 Schafe, außerdem ihre Hühner.
I've got a lot of money. The cows eat grass. Grass is so many. So, you know, I got a lot of milk. I sell it. I got money.
Ich habe eine Menge Geld. Das Gras auf meinen Weiden wächst üppig. Meine Kühe haben genug zu fressen. Deshalb geben sie viel Milch, die ich verkaufe und gut daran verdiene.
I said, honey, I get money.
Ich habe außerdem Bienenstöcke. Der Honig bringt mir ebenfalls viel Geld.
I sell grass when there are very many, I get money.
Wenn das Gras sehr gut gewachsen ist, verkaufe ich es an andere Bauern.
I've got a fresh hair, Nikon, I've got kitchen garden there. These vegetables, I sell them, I get money.
Ich baue auch Gemüse und etwas Getreide an. Den Überschuss verkaufe ich.
So, I see it is very nice.
Die Erntemacher. Wie die Ernährung in Afrika gesichert werden kann. Ein Feature von Bettina Rühl.
Nancy Kemboi fühlt sich reich. Je nach Ertrag verdient sie etwa 400 Euro im Monat. Eine Seltenheit im halbtrockenen Baringo, Kemboys Heimat im Nordwesten Kenias. Dort fällt der Regen nur spärlich und bleibt immer häufiger aus. Zuletzt 5 Regenzeiten in Folge. Auch in anderen Regionen des Kontinents nimmt die Trockenheit zu, mit katastrophalen Folgen. Laut den Vereinten Nationen leidet in Afrika jeder 5. Mensch unter Hunger. Mehr als doppelt so viele Menschen wie im weltweiten Durchschnitt. Die Gründe? Dürren und Überschwemmungen infolge der Klimakrise. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Der Krieg in der Ukraine mit steigenden Preisen für Getreide, Dünger, Lebensmittel und Energie. Wie schafft es die Bäuerin Kemboi, trotz alledem genug zu essen zu haben? Wie konnte sie sogar etwas wie Wohlstand aufbauen? Was ließe sich von ihr lernen, um die Ernährungssicherheit in Afrika zu verbessern? Auf der Suche nach Antworten bin ich im Sommer 2023 durch Kenia gereist. Nancy Kemboi hat das Tor zu ihrer Weide aufgestoßen, eine Machete in der Hand. Die Kühe und Schafe gucken hoch. Kemboi geht an ihnen vorbei zu einem jungen Akazienbaum.
So, when we want to prune, just look, this one will remain and this one, so we remove this one,
the weaker one.
Das Bäumchen hat 2 Triebe. Die Bäuerin erklärt, dass sie den Schwächeren entfernen möchte und legt auch schon los. Sobald sie den Ast in der Hand hat, schabt sie mit ihrer Machete die Dornen ab.
Sie könnten mich und meine Kühe verletzen. Die Rinde will ich verfüttern. Wenn ich die Dornen abmache, kann ich die Rinde als Futter nutzen und den Ast als Brennholz.
Die kleineren Äste und Blätter breitet sie auf dem Boden aus. Das schütze die Erde vor Erosion, sagt Kemboi.
So when we put like this, they will get another fertile. They will be having a very fertile soil.
Beim nächsten Regen könne das Wasser nicht so schnell ablaufen. Reste der Rinde seien ein guter Dünger. Dadurch werde die Qualität ihres Weidelands besser. Aus Sicht der Bäuerin hat ihre Erfolgsgeschichte vor 8 Jahren begonnen. 2015 nahm sie an einer Schulung der Hilfsorganisation World Vision teil und lernte, wie sie verarmte und entwaldete Böden wieder begrünen kann. indem sie vorhandene unterirdische Wurzeln gerodeter Bäume austreiben lässt. Die jungen Schößlinge muss sie vor Ziegen und anderen Tieren schützen und sie gezielt beschneiden, sodass sie zu kräftigen Bäumen werden. Das Ergebnis steht nun in lockeren Abständen auf Kemboys Weideland. FMNR heißt diese Methode. Das Kürzel steht für Farmer Managed Natural Regeneration, natürliche Regeneration durch die Landwirte.
We used to cut trees of tree. We cut even a very big tree, whereby can get shade.
Früher haben wir die Bäume gefällt, sogar sehr große, obwohl sie uns Schatten geben könnten.
But we use it in one day. We cut it, we burn the charcoal, and we eat it in one day. And you have disturbed the forest. You have destroyed the trees.
Wir haben daraus Holzkohle gemacht und von den Einnahmen Essen gekauft. Innerhalb eines Tages war alles weg. Und dafür habe ich damals den Wald zerstört.
Like now, you know, this tree is helping me now.
Während mir die Bäume jetzt helfen.
Because I have got shade.
Sie spenden Schatten.
I have got firewood near me.
Liefern Brennholz.
These flowers.
Und wenn sie blühen, zieht das Bienen an.
So I'm earning the honey.
Ich habe mittlerweile einige Bienenstöcke und verdiene am Verkauf des Honigs.
And I'm not disturbed at this.
Dass sie die Bäume nun stehen lässt, dabei aber gezielt beschneidet und nutzt, hat vieles zum Besseren verändert. Nicht zuletzt ihr Einkommen. Der Boden kann das Wasser besser halten und ist reicher an Nährstoffen. Das Gras wächst dichter, das Vieh hat mehr zu fressen und gibt deshalb viel mehr Milch. In Dürreperioden kann Kemboy Rinde verfüttern, während ihre Nachbarn den Tieren zuletzt nur noch Pappe anbieten konnten, um wenigstens deren Mägen zu füllen. Unter den Schößlingen, die aus der Erde kommen, sind auch Aloe Vera, Sandelholz und andere medizinische Pflanzen, die Kemboy nun wieder für ihre Familie nutzt. Von ihrer Großmutter hatte sie die Anwendungen noch gelernt, aber zwischendurch aus den Augen verloren. Und die Bienen liefern nicht nur Honig, sondern sorgen durch das Bestäuben dafür, dass auch andere Pflanzen noch besser wachsen. Lauter Vorteile. Aber das Wichtigste scheint noch etwas anderes zu sein.
We start having another mind. So the mind comes changed to manage. So you know, FMNR is farmer manage. So I learn about farmer manage. So I manage everything.
Unsere Grundeinstellung hat sich verändert. FMNR bedeutet ja, dass die Bauern bei der natürlichen Regeneration das Management übernehmen. Ich manage jetzt alles, auch meine Hühner, die Bienenstöcke und meinen Gemüsegarten. Seitdem fehlt es mir an nichts.
So before FMNR I was having nothing.
Bevor ich mit FMNR angefangen habe, fehlte es mir an allem. Ich hatte kein Gemüse, kein Brennholz. Die Zeit, die ich früher brauchte, um Feuerholz zu sammeln, nutze ich jetzt, um in meinem Gemüsegarten zu arbeiten.
Kemboy nimmt mich mit in ihren Garten. Sie war Anfang 50, als sie FMNR gelernt und damit gleichzeitig ihren Blick auf die natürlichen Ressourcen und ihren landwirtschaftlichen Betrieb grundsätzlich verändert hat. Sie geht mir voraus, zeigt mir Mais und Perlhirse, Sorghum, Erdnüsse, Bananen, Orangen, rote Paprika, diverse Blattgemüse, Butternut-Kürbis und vieles mehr. Ich fühle mich wie in einem Supermarkt. Es gibt hier praktisch alles.
So ist
Red Onion.
Ja, Red Onion.
Gerade hält sie mir eine rote Zwiebel entgegen, die sie aus der Erde gezogen hat.
Zwiebeln wachsen sehr gut hier. Die Leute wissen das bloß nicht.
They say this not doing.
Sie sagen, dass man bei uns keine anbauen kann.
But this doing. This is a very big one.
Aber das stimmt nicht. Guck dir die hier an, wie gut sie aussieht.
So you just tried?
I'm trying, but I'm now getting money. This one is 10 bucks.
Ich habe es einfach probiert und jetzt verdiene ich Geld damit. Diese hier kann ich für 10 Schilling verkaufen.
Here is our dam.
Einen Teich, in dem sie Regenwasser auffängt, hat Kemboy auch. Rundherum wächst Gras, damit der Regen möglichst wenig Erde ins Wasser spült. Früher brauchte Kemboy ihre Pflanzen nicht zu bewässern. Da reichte der Regen sogar für den Anbau von Mais. Infolge der Klimakrise ist das heute anders. Die Dürrezeiten sind länger, die Regenzeiten unberechenbar, Starkregenfälle häufiger und oft so heftig, dass der ausgetrocknete Boden die Fluten nicht aufnehmen kann. Das Regenwasser für die spätere Bewässerung zu sammeln, ist in Zeiten der Klimakrise überlebenswichtig.
It's very tedious work, isn't it, if you come with the buckets?
Yeah, it's very tedious.
Das Gießen sei anstrengend, bestätigt Kim Boy, lacht aber dabei und wirkt unermüdlich. 3 Stunden ist sie jeden Nachmittag damit beschäftigt. Um es sich leichter zu machen, spart sie auf ein Bewässerungssystem. Außerdem tut sie alles, um das wenige Wasser möglichst effektiv zu nutzen. Einzelne Pflanzen hat sie in Vertiefungen gestellt, andere Beete komplett etwas tiefer in den Boden gelegt. Beide Techniken halten das wenige Wasser länger zurück. Gehört hat sie davon bei unterschiedlichen Schulungen, die von staatlichen Landwirtschaftsberatern und Hilfsorganisationen angeboten werden. Dabei werden auch schnell reifende Getreidesorten vorgestellt, Neuzüchtungen als Antwort auf den Wassermangel infolge der Klimakrise. Oder es wird gezeigt, welche Pflanzen voneinander profitieren, wenn sie nahe beieinander wachsen. So wie in Kim Boys Garten. Sie scheinen alles umzusetzen, was ihnen gezeigt wird, und alles auszuprobieren.
Ja, ich will nichts unversucht lassen.
So I think you are maybe an exception in your village, or is everybody taking up the advices like you?
Warum greifen sie Ratschläge auf und andere nicht?
They don't risk things.
Sie wollen kein Risiko eingehen.
But me, I'm risking. When I had something, I have to do it so that I see will it work or no.
Bei mir ist das anders. Wenn ich von etwas höre, muss ich wissen, ob es funktioniert oder nicht.
Kim Boy ist verheiratet. Ihr Mann und sie rechnen ihre Einnahmen aber getrennt. Allein durch den Verkauf von Milch und Honig verdient sie im Jahr, sofern es keine schwere Dürre gibt, das Dreifache des kenianischen Mindestlohns. Hinzu kommt das Geld aus dem Verkauf von Eiern, Gemüse und Heu. Getreide für den eigenen Verbrauch und das Vieh wächst ebenfalls auf ihrem Acker. Mais, Perlhirse, Sorghum. Das Geld hat gereicht, um allen ihren 5 Kindern ein Studium oder eine Ausbildung zu bezahlen, wobei sie selbst nur auf der Grundschule war. Für mehr hatten ihre Eltern kein Geld. Ist Kim Boys Erfolgsrezept übertragbar? Landwirtschaftliche Schulungen, von denen sie so viel profitiert, bekommen auch andere. Im Unterschied zu vielen anderen kenianischen Frauen hat sie allerdings Zugang zu Land. Sie bewirtschaftet eine 16 Hektar große Fläche. Das entspricht etwa 22 Fußballfeldern. Das Land gehört zwar ihrem Mann Kibruto, doch der sieht in der Gleichberechtigung einen Schlüssel zum Erfolg.
Haushalte, in denen die Männer ihren Frauen vorschreiben, was sie zu tun haben, stehen wirtschaftlich schlechter da als diejenigen, in denen die Eheleute zusammen daran arbeiten, möglichst viel produzieren zu können.
Von dem Besuch bei Kim Boy nehme ich 3 Erkenntnisse mit. Erstens, es sind bereits einige Techniken bekannt, mit denen auf die Folgen der Klimakrise reagiert werden kann. Zweitens, dazu gehört FMNR, eine kostenfreie Methode, um die Bodenqualität und damit den Ertrag zu verbessern. Drittens, Faktoren wie der Zugang zu Land und kulturelle Praktiken entscheiden mit darüber, ob Menschen hungern oder sich ernähren können. Aber warum ist Kim Boys Erfolgsgeschichte bislang eine Ausnahme? Und welche weiteren Möglichkeiten gibt es für Kleinbäuerinnen wie sie, ihre Erträge trotz der Folgen der Klimakrise zu steigern? Und welche Antworten hat die kenianische Regierung? Joel Koskei ist einer von 3 staatlichen Landwirtschaftsberatern für die Region, in der Nancy Kim Boy lebt. Die 3 sind für 19.000 bäuerliche Haushalte zuständig. Seit 2016 arbeiten sie mit World Vision zusammen, was die Einführung von FMNR angeht. Dort, wo die Methode angewendet wird, sei die Produktivität pro Flächeneinheit beim Mais um 1/3 gestiegen. Ein wichtiger Wert, denn Mais ist in Kenia Grundnahrungsmittel. Bei der Beratung geht es auch um das richtige Saatgut. Neben der Bodenfruchtbarkeit ist das ein 2. wichtiger Faktor, um die Produktivität zu steigern und Ernteausfälle möglichst zu verhindern.
For now, We are majorly promoting the indigenous crops.
Im Moment empfehlen wir bei vielen Pflanzen vor allem die einheimischen Sorten.
Because these indigenous crops, they are either drought tolerant or they mature early. We call it drought escaping crops. Or they are disease resistant.
Weil sie entweder dürretolerant sind oder sehr schnell reifen. Und sie sind auch weniger anfällig für Krankheiten.
Or maybe for crops such as maize and beans, we grow the hybrids.
Bei Kulturen wie Mais und Bohnen halten wir allerdings hybride Zuchtsorten für besser.
Warum?
Because of the productivity. Yeah, the productivity is high, unlike the indigenous ones.
Weil die Produktivität höher ist als bei den einheimischen Sorten.
The production per unit area.
Sie bringen mehr Ertrag pro Flächeneinheit.
We have those varieties which have been developed for the dry areas.
Wir haben eine hybride Maissorte, die extra für trockene und halbtrockene Regionen entwickelt wurde.
They mature within 4 months.
Sie ist innerhalb von nur 4 Monaten erntereif.
Dass sie in nur 4 statt in 6 Monaten reift, ist in Zeiten der Klimakrise ein wichtiger Faktor. So kann die Ernte vielleicht gerettet werden. Auch wenn die Regenzeit spärlich ist und zu früh abbricht. Kenianische Forschungsinstitute und Universitäten züchten nicht nur neue angepasste Maissorten, sondern forschen auch zu Leguminosen, also Hülsenfrüchtlern wie Erbsen oder Bohnen.
We have some varieties of green grams, which matures in 2 months.
Es gibt jetzt einige Sorten von Bohnen, vor allem Mungo-Bohnen, die in 2 Monaten reifen.
So we do actually advocate for those varieties which matures early.
Wir setzen uns vor allem für diese schnell reifenden Sorten ein.
Leguminosen, also Hülsenfrüchtler, liefern nicht nur ein eiweißreiches Lebensmittel, sondern verbessern auch die Bodenqualität. Sie lockern ihn auf und schützen vor Erosion. An ihrem Wurzelwerk binden sie den Stickstoff aus der Luft, was die teure und umweltbelastende Zufuhr von Stickstoffdünger überflüssig macht. Darüber hinaus geben sie wichtige Nährstoffe an den Boden ab und verbessern die Qualität durch den Aufbau von Humus. Blätter und Stängel sind wertvolles Viehfutter. Die Zuchtsorten haben allerdings nicht nur Vorteile, räumt Koskei ein.
It is relatively expensive to buy the developed seeds, either from the Kenya Research Organizations or from the universities. It is more expensive than the indigenous seeds from the farmers.
Das gezüchtete Saatgut ist relativ teuer, egal ob es von den kenianischen Forschungsinstituten stammt oder von den Universitäten. In jedem Fall ist es teurer als das einheimische Saatgut von den Bauern. Aber beim Blick auf den Preis muss man bedenken, dass das zertifizierte Saatgut viele Vorteile hat.
They mature faster.
Der Ertrag ist höher, es reift schneller.
And maybe they are tolerant to maybe some pests or diseases.
Und ist vielleicht auch noch tolerant gegenüber einigen Schädlingen oder Krankheiten.
Für das gezüchtete Saatgut müssen die Landwirte beim Mais etwa 1/3 mehr bezahlen. Bei den Mungobohnen ist der Preis knapp doppelt so hoch. Und wer auf eine Hybridsorte umsteigt, muss das Saatgut jedes Jahr beim Hersteller kaufen. Bei traditionellen Sorten können Bäuerinnen und Bauern etwas von ihrer Ernte für die nächste Aussaat aufheben. Die Abhängigkeit von Saatguthändlern ist für die meisten Kleinbauern ein großes Problem, weil sie wenig Geld haben. Die Zurückhaltung der Bäuerinnen und Bauern, was die kostenlose Begrünungsmethode FMNR angeht, überrascht mich dagegen. Nur etwa 40% wenden sie auf ihrem Weide- oder Ackerland an, schätzt Landwirtschaftsberater Koskei.
What happens is that our farmers, they say we wait and see.
Wenn unsere Landwirte von etwas Neuem hören, warten sie erstmal ab.
They want to see the first ones, those who have succeeded, then they can also do what? Adopt.
Sie wollen zunächst sehen, ob andere, die sich vorwagen, mit der neuen Methode Erfolg haben. Erst wenn sie beobachten, dass andere dadurch bessere Erträge haben, übernehmen sie die Neuerungen auch.
Allerdings seien 3 Landwirtschaftsberater für 19.000 Haushalte auch viel zu wenig, betont Koskei. Ich frage ihn, wie aus seiner Sicht die Ernährungssicherheit in Kenia verbessert werden könnte, trotz Klimakrise und steigender Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt.
One, we need to move away from rain-fed agriculture.
Erstens müssen wir vom Regenfeldbau zur Bewässerungslandwirtschaft übergehen,
indem wir in die Bewässerungsinfrastruktur, den Bau von Dämmen und kleinen Teichen für die Landwirte investieren. Zweitens müssen wir die hohen Kosten für Betriebsmittel senken, vielleicht durch staatlich subventionierte chemische Düngemittel. Außerdem können sich die Landwirte zusammenschließen und zusammen einkaufen, damit sie Mengenrabatte bekommen. Darüber hinaus müssen wir die Bäuerinnen und Bauern noch stärker mit neuen Technologien vertraut machen, die sie wegen der Klimakrise einführen müssen. Und schließlich müssen wir die Wassereinzugsgebiete durch Strukturen im Boden schützen, damit die Starkregenfälle die Erde nicht wegspülen.
Lösungsansätze gebe es genug, bestätigt Koske meinen Eindruck. Was aus seiner Sicht am meisten fehle, sei Geld. Nicht zuletzt, weil die Regierung nicht genug in den Sektor investiere, kritisiert der Berater. Im vergangenen Jahr waren es nur gut 3% des Haushalts. Dabei ist die Landwirtschaft in Kenia die zentrale wirtschaftliche Stütze, ebenso wie in vielen anderen afrikanischen Staaten. In den Ländern südlich der Sahara arbeiten knapp 2/3 der Bevölkerung im Agrarsektor. Das sind mehr als 215 Millionen Menschen. Trotzdem investieren die meisten Staaten nur sehr wenig in die Entwicklung der Landwirtschaft. Ich bin Richtung Osten weitergefahren. In einen anderen Landkreis Kenias, Tharaka Nithi. Hier begrüßen mich die Vögel, als stünde ich in einer blühenden Landschaft. Tatsächlich ist die Gegend aber staubtrocken. Eine dicke rotbraune Schicht hat sich während der holprigen Fahrt über die unbefestigten Straßen auf mein Auto gelegt. Dass sich hier so viele Vögel wohlfühlen, muss mit dem Garten zu tun haben, der hinter der Mauer liegt.
Good morning.
Good morning. How are you?
Fine, thank you. Welcome.
Thank you. I'm Bettina.
Oh, Maizak. Welcome.
Shabao is on its way, I think.
Yeah. Excuse me. Hello.
Das schwarze Eisentor geht auf. Dahinter öffnet sich eine regelrechte Oase. Alles ist grün. Zwischen den Bäumen, unter anderem Obstbäumen und Bananenstauden, gibt es etliche Beete, in denen unterschiedliche Gemüse wachsen. Außerdem Mais, Perlhirse, Sorghum, Kartoffeln und Süßkartoffeln. In einem anderen Bereich stehen Cassava-Pflanzen. Außerdem gibt es auf dem gut einen Hektar großen Grundstück eine kleine Baumschule.
They want things to remain normal, the way they are, but gone are the days when things were working normal.
Wir wollen, dass alles normal bleibt. Aber die Zeiten, in denen die Dinge normal funktionierten, sind vorbei.
We have to initiate a process.
Damit müssen wir umgehen.
Shabari Saverio leitet die kenianische Organisation SAPAT. Sie unterstützt die sogenannten Agropastoralisten, Halbnomaden, die von ihrem Vieh leben und außerdem Ackerbau betreiben.
Now for us, this is like a training center, and we want it to be a learning point for everybody passing around.
Dieses Gelände verstehen wir als eine Art Schulungszentrum. Es soll ein Lernort sein für alle, die vorbeikommen.
There's a river here. You'll be able to see it.
Neben dem Grundstück fließt ein Fluss. Können Sie ihn sehen?
But you cannot see even them growing even a single vegetable around.
Trotzdem baut hier niemand außer uns Gemüse an.
They wait for rainfield agriculture.
Die Menschen setzen völlig auf Regenfeldbau und der Regen reicht für Gemüse nicht.
And for us, our initiative, we want to train the people around here. They can use this rainwater, can also use wastewater to grow vegetables and mix some money in their pocket.
Dabei könnten sie das Regenwasser auffangen oder sogar Abwasser für die Bewässerung nutzen, um Gemüse anzubauen und dadurch etwas Geld zu verdienen.
Welcome to our seed bank. This is where we keep our seeds.
SAPAT hat noch eine andere Besonderheit zu bieten, eine Saatgutbank. Wegen des Klimawandels setzt die Organisation auf einheimische Sorten, erklärt mir Isaac Musuri.
This is where we keep our seeds, both the tree seeds and also the crop seeds. It's not quite big.
Hier bewahren wir unser Saatgut auf. Wir haben sowohl Baumsamen als auch Pflanzensamen. Gerade sind die Regale ziemlich leer. Wir haben erst vor kurzem angefangen, einheimisches Saatgut zu sammeln. Außerdem liegt es an der Jahreszeit. Die Bauern haben die nächste Ernte noch nicht eingebracht. Sie fangen bald damit an.
Once they are done with harvesting, threshing and then they weigh from what they were given
Wenn sie damit fertig sind und alles gedroschen haben, bekommen wir zurück, was wir ihnen gegeben haben.
Jeder Bauer muss 5 Kilo an die Samenbank zurückgeben. Bei der nächsten Aussaat können sie sich hier wiederholen, was sie brauchen. Sapat bewahrt das Saatgut bis dahin für sie auf, möglichst gut gegen Insektenbefall und Feuchtigkeit geschützt. Jabari Saverio streicht mit der Hand durch einige Samen in einer Kalebasse. Das sei eine einheimische Erbsensorte, sagt er. Wir stehen vor einem Tisch, auf dem Samen auf einer Plane zum Trocknen ausgebreitet liegen. Nach dem Trocknen werden sie sortiert, sodass nur die besten übrig bleiben. Die werden dann in Tongefäßen aufbewahrt.
Diese Sorte nennen wir Ndumburu. Sie stammt aus Taraka und reift sehr schnell.
Musuri und Saverio zeigen mir das Saatgut unterschiedlicher Erbsensorten. Außerdem haben sie mehrere einheimische Perlhirse und Sorghumsorten, für die sie nicht nur aus geschmacklichen Gründen schwärmen, sondern auch wegen der großen Vielfalt und weil sie viel widerständiger gegen viele Krankheiten seien als die Hybriden, also die durch Kreuzung von Inzuchtlinien gezüchteten Sorten.
Das hier ist gelber Mais. Diese Sorte war bei uns fast ausgestorben. Wir haben allerdings noch ein paar Samenkörner gefunden und wollen ihn wieder verbreiten. Sobald wir geerntet haben, werden wir einen Teil davon in unserer Saatgutbank aufbewahren, einen anderen auf einem größeren Beet aussäen. Und wir werden auch einigen Bauern etwas davon für die Aussaat geben. Unsere landwirtschaftlichen Berater werden sie dabei begleiten, die Pflanzen großzuziehen.
Wenn ich Saverio und Musuri über einheimische Sorten reden höre, erinnern sie mich ein bisschen an Weinkenner. Sie schwärmen für die unterschiedlichen Geschmäcker und Vorzüge. Noch in den 1970er Jahren habe der gelbe Mais in Taraka Niti auf vielen Feldern gestanden.
The white maize was being introduced by the government.
Der weiße Mais wurde von der Regierung eingeführt, eine Hybridsorte. Sie heißen Hybrid 530, Hybrid 540 und so weiter. Als die Regierung zu den Bäuerinnen und Bauern sagte, wir haben hier einen sehr guten Mais, der gegen Trockenheit resistent ist, haben die Leute das geglaubt und alles vergessen, was vorher war. Sie gingen zu den Hybridsorten über, die von der Regierung empfohlen wurden, und unsere einheimischen Sorten verschwanden.
Bald habe sich herausgestellt, dass die hybriden Sorten bei weitem nicht so tolerant gegen Trockenheit seien, wie behauptet worden war, meint Saverio.
Die Bauern beklagen sich jetzt immer wieder, dass sie bei Trockenheit die ganze Ernte verlieren, wenn sie Hybridmais pflanzen. Aber siehst du den Mais, der da drüben neben dem Wassertank wächst? Das ist eine einheimische Sorte. Wir haben ihn nicht bewässert. Trotzdem kann man wenigstens ein paar Kolben ernten. Der sogenannte Hybrid-Mais hätte unter diesen Bedingungen nicht überlebt.
Die Verwendung von traditionellem Saatgut sehen sie daher als eine wichtige Antwort auf den Klimawandel. Deshalb versuchen sie auch, fast vergessene oder ausgestorbene Sorten zu bewahren und wieder zu verbreiten. Schädlinge bekämpft Zapat rein biologisch, nutzt auch keinen Kunstdünger, sondern Kompost und andere Methoden, die die Bodenqualität verbessern.
Wenn die Leute mit der konventionellen Landwirtschaft beginnen, ist die Produktivität erstmal sehr gut. Aber langfristig muss man erstens an die Gesundheit der Verbraucher denken, zweitens an die Gesundheit des Bodens. Denn wenn die Bäuerinnen und Bauern viele Düngemittel einsetzen, verliert der Boden mit der Zeit seine Fruchtbarkeit. Langfristig können sie dann nur noch ernten, wenn sie immer mehr Dünger einsetzen.
Ein großer Nachteil der biologischen Landwirtschaft sei allerdings, dass sie viel Arbeit und Einsatz erfordert, erklärt Saverio.
There's a lot of digging, there's a lot of manure application, and we call it indirect fertilizers. So indirect fertilizers has to be applied.
Es muss viel umgegraben und viel Kompost oder Dung ausgebracht werden.
From my view, organic agriculture means a lot of other activities to go with.
Außerdem braucht die ökologische Landwirtschaft meiner Meinung nach eine Menge begleitender Aktivitäten, damit sie erfolgreich ist.
You have to include the aspect of agroforestry, that's growing trees in your farm, for either for firewood or for fodder or for fruits and such.
Sie muss als Agroforstwirtschaft betrieben werden. Das heißt, auf den Feldern müssen auch Bäume wachsen, die außerdem für Brennholz, Futter oder als Obstlieferanten genutzt werden können.
But then you also bring the aspect of soil and water conservation.
Man muss außerdem Regenwasser auffangen und Bodenerosion verhindern.
Wichtig sei außerdem eine große Vielfalt der Anbaupflanzen.
Where we have crop diversification, not planting only one kind of crop. For example, not only planting maize. You have maize as your main crop, but then you have a ground cover like legumes.
Wir pflanzen hier beispielsweise nicht nur Mais. Das kann auf einem Feld die Hauptfrucht sein, aber wichtig sind außerdem Bodendecker wie Leguminosen.
That combination alone is giving you a sure way of harvesting.
Solche Mischkulturen sind fast ein Garant für eine Ernte.
So in case drought strikes, maybe you are losing a millet or you are losing sorghum, you have some cowpeas, you have some green grams that you are going to harvest in return, but from the same farm.
Wenn eine Dürre auftritt, verlieren die Bauern vielleicht ihre Hirse oder ihr Sorghum. Aber Kuhbohnen oder andere Hülsenfrüchte können Sie mit etwas Glück vom selben Feld trotzdem noch ernten.
Sechs Frauen stehen im Kreis. Dreschen mit Ästen auf die Schoten von Mungobohnen ein, die sie auf einer Plane ausgebreitet haben. Der traditionelle Gesang soll ihnen Kraft geben und sie motivieren, weiterzumachen. Die sechs gehören zu einer bäuerlichen Selbsthilfegruppe, die von der kenianischen Hilfsorganisation SAPAT beraten wird. Sie treffen sich regelmäßig auf dem Grundstück von Stella Karimi, der Vorsitzenden.
We started our group 2018. Our objective was to help each other to improve this living style. We decided to have lessons which will help us in our life.
Wir haben unsere Gruppe 2018 gegründet, um uns gegenseitig zu helfen und unseren Lebensstandard zu verbessern.
We started learning about how we can improve our farming skills. So we started learning about fertilizers, how we can make our own fertilizers using our traditional trees.
Wir haben uns darum gekümmert, dass wir landwirtschaftliche Beratung bekommen, um unsere Ernten verbessern zu können. So haben wir erfahren, wie wichtig Dünger ist und wie wir ihn aus Dung und mit Hilfe unserer traditionellen Bäume selbst herstellen können.
We started learning how we can keep our seeds for planting the coming season.
Wir haben auch gelernt, wie wir unser Saatgut am besten für die nächste Saison aufbewahren können.
Dass sie sich überhaupt nach Unterstützung umschauten, hatte damit zu tun, dass ihre Erträge in den Jahren zuvor drastisch zurückgegangen waren. Und das habe nicht nur am fehlenden Regen gelegen, sagt Karimi.
Wir haben zum Teil weniger als die Hälfte geerntet. Auch weil der Boden nicht mehr fruchtbar war.
Bevor sie anfingen, ihren eigenen biologischen Dünger herzustellen, düngten sie ihre Felder überhaupt nicht, weil sie sich Kunstdünger nicht leisten konnten und weil man ihn in ihrer abgelegenen Region auch nicht kaufen kann. Ähnlich die Situation bei der Schädlingsbekämpfung. Chemische Pestizide sind für sie unerschwinglich. Dasselbe gilt für Hybridsorten, deren Saatgut sie jedes Jahr wieder kaufen müssten.
Jetzt ernten wir wieder deutlich mehr, weil wir gelernt haben, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Außerdem achten wir nun auf die Fruchtfolge.
Dass der Regen zu selten fällt, bleibt ein großes Problem. Obwohl die indigenen Sorten, die sie nutzen, alle binnen weniger Wochen reifen und deshalb weniger darunter leiden, wenn eine Regenzeit zu kurz ausfällt. Ein Teich zum Auffangen des Wassers könnte eine Lösung sein, ähnlich wie bei der erfolgreichen Bäuerin Nancy Kemboi. Allerdings liegen Welten zwischen den Erträgen Kembois und dem Einkommen der Frauen, die ich in Tharaka treffe.
Was ich ernte, reicht nicht für den Unterhalt meiner Familie. Um Geld zu sparen, essen wir weniger. Nur 2 Mahlzeiten statt 3, damit ich die Schulgebühren bezahlen kann.
Eins ihrer 3 Kinder zu Hause zu lassen, kommt für Karimi nicht in Frage. Ebenso wenig wie für die anderen Frauen der Selbsthilfegruppe. 5.000 Schilling brauche sie im Monat, sagt Karimi. Beim jetzigen Wechselkurs gut 30 Euro. Vor allem für Schulgeld, außerdem Medikamente und Kleidung. Die Strategie der Frauen. Nach der Ernte verkaufen sie den Großteil dessen, was sie eingebracht haben, und zahlen das fällige Schulgeld. Später, wenn ihre Speicher leer sind, suchen sie sich Arbeit als Tagelöhnerin. Aber solche Jobs sind rar. Farakaniti ist eine arme Gegend. Kaum jemand hat hier größere Ländereien. Dass Familien wie die von Karimi nicht satt werden, liegt also nicht nur an der geringen Produktivität ihrer Felder, sondern auch an deren begrenzter Größe und an fehlenden anderen Einkommensquellen. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Situation seit Februar 2022 nochmals dramatisch verschärft. Nicht nur in Kenia, sondern auf dem gesamten Kontinent.
Wer hätte gedacht, dass ein Krieg in Europa jetzt auch noch auf Afrika runterprasselt und Hunger schafft?
Fragt Francisco Marie, Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei dem kirchlichen Hilfswerk Brot für die Welt. Der Krieg habe zunächst vor allem die Lebensmittelpreise nach oben getrieben, besonders spürbar beim Weizen. Das sei in vielen afrikanischen Ländern ein großes Problem. In Nordafrika basiert fast die Hälfte der täglichen Kalorien auf Weizenprodukten, erklärt Marie. In anderen Ländern wurde die Preisspirale nach oben getrieben, weil Kunstdünger aus Russland deutlich teurer wurde und das kriegführende Land auf dem globalen Markt ein wichtiger Lieferant ist. Das habe die Inflation noch weiter verschärft, die schon mit der globalen Corona-Pandemie begonnen hat.
Sodass wir im letzten Jahr eigentlich bis vor ein paar Monaten hohe Inflationsraten hatten von fast 100%. Also in vielen Ländern, die ich in der Zeit bereiste, war es erschreckend zu sehen, dass sich manchmal die Preise für Grundnahrungsmittel, auch für lokale Grundnahrungsmittel, verdoppelt haben. Denn dazu kamen natürlich auch die hohen Transportpreise.
Und die schlagen sich bei allen Produkten nieder. Selbst die kenianischen Bohnen, die nur auf den Markt in die nächste Stadt gebracht werden müssen, sind jetzt deshalb deutlich teurer. Weil die Bäuerinnen und Bauern nicht nur Lebensmittel produzieren, sondern ihrerseits auch kaufen, leiden sie ebenfalls unter den höheren Kosten auf dem Markt.
Weltweit, auch in Afrika letztendlich, gibt es genug. Das Problem ist ja, man muss es sich leisten können.
In vielen afrikanischen Haushalten werden 60-70% des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. In Deutschland sind es im Durchschnitt knapp 10%. Das lässt uns mehr Spielraum, auf Preissteigerungen bei Lebensmitteln zu reagieren. Menschen wie Stella Karimi dagegen sind sehr schnell an dem Punkt, dass sie am Essen sparen müssen, um sich anderes leisten zu können. Und sie haben noch ein anderes Problem. Wenn ihre Kundinnen und Kunden sich ihre Gemüse oder ihr Getreide nicht leisten können, bleiben sie auf ihrem Angebot sitzen. Das heißt, womöglich hungert ein nennenswerter Anteil der Bevölkerung, obwohl genug Lebensmittel in der Region produziert werden.
Wir haben das mal berechnet, seit 1960 im Prinzip die Bevölkerung sich vervierfacht hat, die afrikanische Bevölkerung, aber die Agrarproduktion sich versechsfacht hat. Also es ist durchaus, trotz der großen Schwierigkeiten, der kleinen Flächen, der geringen Industrialisierung, Klimawandel, manchmal auch Wassermangel, es ist trotzdem den Bäuerinnen und Bauern in den letzten 50 Jahren gelungen, zum großen Teil ihre Bevölkerung nach wie vor zu ernähren, auch zu einem Anteil, der zumindest nicht 50-60% der Menschen hungern lässt. Trotzdem, die Importabhängigkeit hat sich verdoppelt von 10-20%, aber sie ist nicht so, dass man sie nicht reduzieren könnte.
Davon ist auch die Agrarkommissarin der Afrikanischen Union überzeugt, Josepha Sako. Im Interview mit dem Nachrichtenportal Euraktiv erklärt sie im Januar 2023, die ausfallenden Getreidelieferungen aus der Ukraine seien für Afrika eine Chance, die eigene Produktion auszubauen. Laut Sacco zahlt der Kontinent jedes Jahr 45 Milliarden US-Dollar für Lebensmittelimporte. Geld, das stattdessen in die eigene Landwirtschaft fließen könnte, meint die AU-Agrarkommissarin, um so die Importe zu ersetzen.
Das Wichtigste wird aber sein, dass man sich in der Unterstützung und in der Vorsorge vor solchen Krisen auf die konzentriert, die tatsächlich den Schlüssel in der Hand haben. Nämlich das sind in Afrika zumindest die Produzentinnen und Produzenten selber. Sie sind am flexibelsten, sie kennen ihre Böden, sie kennen ihre Märkte, sie kennen die Bedarfe auch der Menschen, ihre Kundinnen. Und sie zu unterstützen mit vielfältigen Maßnahmen, auch mit Entwicklung eines Saatgutes, was tatsächlich auf solche neuen Krisen reagieren kann und das man auch austauschen kann.
Das bedeutet, laut Marie, auch wieder auf Anbausorten zurückzukommen, die über Jahrhunderte die Menschen in Afrika ernährt haben, die aber aufgrund einer falschen Moderne in der Landwirtschaft ersetzt worden seien. Was also kann und muss nun konkret getan werden? Um das herauszufinden, treffe ich in der kenianischen Hauptstadt Nairobi Sarah Mbago Bunu.
I think the food systems are broken and unhealthy because the current way that we are producing and consuming food is not necessarily sustainable.
Ich glaube, dass die Lebensmittelsysteme kaputt und ungesund sind, weil wir unsere Lebensmittel global derzeit in einer Art und Weise produzieren und konsumieren, die nicht unbedingt nachhaltig ist.
Sarah Mbago Bunu ist im Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, kurz IFAD, für Ost- und Südafrika zuständig. Die UN-Organisation hat ihren regionalen Sitz in Nairobi.
So those large farms where majority of food is produced, potentially in the global north.
Die großen landwirtschaftlichen Betriebe, in denen der Großteil der Lebensmittel potenziell produziert wird, liegen im globalen Norden.
And where there is economies of scale for food production, and this is how then it arrives in these countries looking at global supply chains with multinationals is not a sustainable footprint.
Diese Betriebe haben durch ihre Größe Produktions- und Preisvorteile, aber gleichzeitig produzieren sie oft nicht nachhaltig, verbrauchen viel Wasser und Land. Wir wissen, dass die industriell betriebene Landwirtschaft ein großer Verursacher von CO2-Emissionen ist.
And so we also know there's about 500 million small scale farmers who could actually produce the same quantities of food in a very sustainable way.
Wir wissen auch, dass es etwa 500 Millionen Kleinbauern gibt, die die gleichen Mengen an Lebensmitteln auf sehr nachhaltige Weise produzieren könnten.
If they are provided with the means to do that and if they are paid the real value of food.
Wenn man ihnen die Mittel dazu zur Verfügung stellen und sie für den tatsächlichen Wert der Lebensmittel bezahlen würde.
Für einen solchen Preis müsste eingerechnet und honoriert werden, was Kleinbäuerinnen und Kleinbauern für den Erhalt der Umwelt tun. Zum Beispiel durch das Verhindern von Bodenerosion oder die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Der Fonds IFAD hat die Aufgabe, Gelder für die Unterstützung von Kleinbäuerinnen und landlosen Landarbeitern zu gewinnen. Mbago Bunu ist davon überzeugt, dass Kleinbauern ihre Produktivität trotz der Klimakrise leicht steigern könnten, wenn sie Zugang zu Krediten hätten und investieren könnten. Beispielsweise in Systeme zum Auffangen von Regenwasser, in den Umstieg auf Bewässerungslandwirtschaft.
Small-scale farmers cannot access resources because of the perception that they're very risky.
Kleinbauern haben keinen Zugang zu Krediten, weil sie als nicht vertrauenswürdig gelten.
Instead of looking at them as a problem and too risky to finance, we have to look at innovative ways in which we can provide them with access to this funding.
Aber anstatt sie als Problem zu betrachten, müssen wir nach innovativen Wegen suchen, wie wir ihnen Zugang zu Finanzierungen verschaffen können. Genossenschaftsmodelle haben sich seit vielen Jahren bewährt, auch auf anderen Kontinenten.
And being able to register cooperatives legally in a context in which they are recognized rural enterprises who can borrow and transact would be already a step in unlocking access to finance.
Eine Möglichkeit wäre, Genossenschaften so zu registrieren, dass sie als ländliche Unternehmen anerkannt sind. Dann könnten sie Kredite aufnehmen und Geschäfte abwickeln. Das wäre ein erster Schritt, um ihnen Zugang zu Finanzierungsmodellen zu ermöglichen.
Aber es gibt noch eine andere, vielversprechende Idee, wie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern durch ein neues System der Lebensmittelproduktion mehr Geld verdienen könnten. Chrysanthos Tanga geht durch die Gänge eines Forschungsinstituts in Nairobi. Der Wissenschaftler wirkt immer gut aufgelegt. Er ist davon überzeugt, eine einfache Lösung für das scheinbar unlösbare Problem der Ernährungssicherheit in Afrika gefunden zu haben. Eine Silver Bullet, wie er sagt. Wir stehen in einem Raum mit bunten Plastikkisten. Sie sind fast bis zur Decke aufeinander gestapelt. Es riecht ein bisschen muffig, aber nicht sehr intensiv.
In allen diesen Kisten sind Mehlwürmer.
Und zwar rund 2 Kilogramm pro Kiste. Tanga hebt eine der Kisten vom Stapel. Die Mehlwürmer sind auf den ersten Blick nicht zu sehen, sondern nur Weizenkleie.
Wir füttern sie ausschließlich mit Weizenkleie, einem Abfallprodukt.
So you place a larvae, you find a larvae within the wheat bran. Now when the larvae feeds on the wheat bran,
beim Fressen zerkleinern sie die Kleie noch weiter zu kleinem Staub.
This is fertilizer. You see this?
Dieser Staub ist ein wertvoller Dünger.
Tanga schiebt die Kleie mit einer Hand zur Seite. Darunter wimmeln die Würmer. Tanga weiß natürlich, dass ein solcher Anblick nicht in allen Kulturen Appetit anregt. Er dagegen sieht in Insekten eine wertvolle Nahrungsquelle und greift in die Kiste.
Even this one, you can eat it, you know, it's very nice, you know?
Sogar diese hier. Die kann man essen.
It's like milk in the mouth, huh?
Sie schmecken ein bisschen nach Milch.
So, I'm sure we're going to organize for some of this to prepare tomorrow.
Tanga verspricht mir, am nächsten Tag in der Kantine des Forschungsinstituts ein paar Produkte zur Verkostung zubereiten zu lassen. Die Kantine gehört zum ICP, dem Internationalen Zentrum für Insektenphysiologie und Ökologie. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen seit vielen Jahren, wie Insekten auf ökologische Weise kontrolliert werden können, um den Verlust von Ernten zu verhindern. Zum Beispiel durch katastrophale Heuschreckenplagen, wie zuletzt von 2019 bis 2021 in Ostafrika. Inzwischen hätten sie für die Bekämpfung von Heuschrecken viele wirksame Lösungen entwickelt, die ohne Chemikalien auskommen, sagt Tanga.
Jetzt konzentrieren wir uns darauf, wie Heuschrecken als Lebensmittel oder Futtermittel genutzt werden können.
Just keeping the colony going and not to say how can train.
Wir halten unsere Kolonie nur noch am Leben, um Menschen in der Haltung von Heuschrecken auszubilden.
Die Kontrolle anderer Insekten, wie dem Maisschädling Herbstheerwurm, beschäftigt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ICP weiter. Parallel dazu erforschen sie in einem neuen Bereich, wie Insekten als alternative Nahrungsquelle für Menschen und Tiere genutzt werden können. Im Fokus Mehlwürmer, Heuschrecken und Black Soldier Flies. Die Larven dieser Fliegenart verwandeln selbst Fäkalien in hochwertiges Eiweiß. Im Raum mit den Mehlwürmern hat sich Tanga ein Sieb geholt. Er schaufelt mit der Hand etwas von der Weizenkleie-Mehlwurm-Mischung hinein.
Nach dem Sieben bleiben die Mehlwürmer übrig.
And this has 62% protein.
Sie bestehen zu 62% aus Protein.
In Europe is you can use they are used in the hamburger.
In Europa werden daraus heute schon Hamburger gemacht.
You can just roast this, oven roast them, put them a few of them on a hamburger, and it is a, you can the price doubles.
Sie sind doppelt so teuer wie die normalen. Siehst du das?
It's a delicacy, you know, it's a high value food product.
Eine Delikatesse. Ein Lebensmittel mit einem sehr hohen Nährwert.
And even the other insects.
Das gilt auch für andere Insekten.
Like for example, if you go to Uganda, where they sell the green grasshopper.
In Uganda verkaufen sie zum Beispiel grüne Grashüpfer.
100 Gramm of that goes for $2.8.
100 Gramm für $2.08.
Which means more than beef.
Das ist doppelt so teuer wie Rindfleisch.
Die Anregung für das Forschungsprojekt am ICP kam 2010 von der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der FAO. Hintergrund waren der Kampf gegen Mangelernährung und die Tatsache, dass Millionen von Menschen weltweit nicht wissen, wo ihre nächste Mahlzeit herkommt. Sie sind ernährungsunsicher.
Eine weitere Grundüberlegung war, dass unsere gegenwärtigen Lebensmittelsysteme linear sind.
So people start thinking of how can we look at a more circular food system.
So entstand die Frage, ob wir nicht kreisförmige Lebensmittelsysteme entwickeln könnten.
What do you mean by linear?
Was meinen Sie mit linear?
Linear, it's more like, you know, we depend a lot on huge land. And so much input.
Wir brauchen zurzeit riesige Flächen, um unsere Lebensmittel zu produzieren und jede weitere Menge Ressourcen.
For example, we want to grow crop, we need a huge amount of land.
Wenn wir zum Beispiel Getreide anbauen wollen, brauchen wir sehr viel Land. Wir brauchen viel Wasser für die Bewässerung und so weiter.
So the question is, are there other food systems that could produce food with little amount of water, little amount of space? And also less amount of greenhouse gas emission.
Der ökologische Fußabdruck unseres derzeitigen Systems der Lebensmittelproduktion ist sehr groß. Die Landwirtschaft ist für den Ausstoß vieler Treibhausgase verantwortlich. Die Frage ist also, gibt es andere Lebensmittelsysteme, die kreislauffähiger sind, die also mit wenig Wasser, wenig Platz und weniger Treibhausgasemissionen auskommen?
So that's being more circular, you know, that will benefit the environment. Benefits the growing population and so on and so forth.
Das käme der Umwelt zugute und der wachsenden Bevölkerung.
Die Produktion von Insekten als Futter und Lebensmittel sei eine Antwort. Davon sind nicht nur die Forschenden vom ICP überzeugt. Insekten gibt es überall. Ihr Lebenszyklus ist extrem kurz. Sie brauchen kaum Platz und kaum Wasser. Und sie ernähren sich von Abfällen aller Art, die sie in Eiweiß verwandeln. Die Überreste sind als Dünger zu nutzen. Wenn sie verfüttert werden, können die Ausscheidungen der Tiere wieder als Futter für Insekten dienen. Ein Kreislauf. Für die Produktion von einem Kilo Insekten sei außerdem nur ein Liter Wasser nötig, sagt Tanga. Dagegen brauche es 1500 Liter, um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen. Studien zufolge gibt es weltweit 2000 nutzbare Insektenarten, davon gut 520 in Afrika. Für schätzungsweise 2 Milliarden Menschen weltweit seien Insekten bereits heute Teil der Nahrung. In den meisten afrikanischen Ländern stünden sie auf die eine oder andere Art auf dem Speiseplan. Kamerun, Tangas Heimatland, gehört dazu.
I was born in the village. You know, we live in the heart of the rainforest.
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Wir lebten im Herzen des Regenwalds.
Where most of the insects.
Da gibt es jede Menge Insekten.
All the huge caterpillars, crickets, grasshoppers.
Alle die großen Raupen, Grillen und Heuschrecken.
So insect was like a daily routine for me, you know. My parents, when they go to the farm during the planting season, you know, crickets are hovering everywhere.
Wenn unsere Eltern während der Pflanzsaison auf den Feldern arbeiteten, schwebten etliche Grillen um sie herum. Unsere Eltern sammelten diese Insekten ein und brachten sie uns als Geschenk mit nach Hause.
While they spend their cooking in the kitchen, we are there roasting our crickets, you know, to cushion the hunger a little bit, you know.
Während sie in der Küche kochten, rösteten wir schon mal unsere Grillen, um den ersten Hunger zu stillen. Weil sie so viel Protein enthalten, wurden geröstete Grillen vor allem Kindern häufig als Beilage gegeben.
So it's something I've grown with and I have so much passion when it comes to eating insects.
Ich bin also damit aufgewachsen und ich esse Insekten leidenschaftlich gerne.
Sein Team entwickelt aber nicht nur Rezepte und Produkte für die Lebensmittelindustrie, sondern eben auch Tierfutter. Die Idee? Hühner oder Schweine nicht länger mit Soja oder Fischmehl zu füttern, sondern mit Insekten. Das Soja und die Fische blieben für die Menschen übrig, was wichtig wäre, weil sich viele sicher auch in Zukunft nicht für Insekten begeistern lassen. Und die einfache und billige Aufzucht von Mehlwürmern, Black Soldier Flies oder Heuschrecken, die vor allem von Abfällen leben, könnte eine zusätzliche Einnahmequelle für Kleinbauern sein. Der Koch Ashton Omoyoma hat panierte Heuschrecken ins heiße Fett gelegt. Sie brutzeln vor sich hin. Vorher hat er den Kopf der Insekten entfernt, die Eingeweide rausgeholt und sie dann wie ein Schnitzel paniert, mit Currypulver, Paprika und weißem Pfeffer, leicht scharf gewürzt.
Ich komme aus Westkenia. Heuschrecken gehören bei uns traditionell zur Ernährung.
Paniert und frittiert sind die Heuschrecken nicht als solche zu erkennen. Das reduziert den Ekel bei denen, die nicht an Insekten auf dem Speiseplan gewöhnt sind. Währenddessen backt Küchenchefin Jane Maurer ein Mehlwurm-Omelett aus. Wenn sie ins heiße Fett kommen, sieht es aus, als würden die Würmer krabbeln. Ich gucke ihr zu und kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ich das Omelett nachher probieren werde. Leichter geht die Vorstellung bei den Insektenkeksen und dem Hefezopf mit Insektenmehl, die Jane Maurer backt. In das Mehl mischt sie neben den üblichen Zutaten entweder ein paar Gramm gemahlene Grillen oder gemahlene Heuschrecken. Die Idee hinter diesen Rezepten: das Eiweiß verbessert den Nährwert, aber die Insekten sind beim Essen nicht als solche zu erkennen.
No, just try this. Take the mealworm, just a whole. You get a very nice.
Bei der Verkostung spricht Kasantos Tanga uns Mut zu. Einige Studierende sind auch dabei. Außer Tanga prescht niemand richtig vor, obwohl Küchenchefin Braurer das kleine Buffet wirklich nett angerichtet hat. Die meisten fangen, so wie ich, mit dem Hefezopf oder den Keksen an. Der Zopf ist mein Favorit. Ich hätte erwartet, dass er etwas muffig schmeckt. Das tut er aber nicht. Dank der Insekten eher etwas nussig. Die frittierten Heuschrecken schmecken nach den Gewürzen der Panade und sind ansonsten angenehm knusprig. Beim Mehlwurm-Omelett fallen die Würmer vor allem optisch auf. Für mich wird das auch in Zukunft Überwindung erfordern. Was mich zu meiner Frage vom Anfang meiner Recherchen zurückbringt. Woran liegt es, dass viele Lösungen nur zögerlich oder gar nicht angewendet werden? Wege, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, die Produktivität zu erhöhen, mehr Ernährungssicherheit zu bieten, so wie schnell reifende Getreidesorten, Mischkulturen oder die Methode zur Regeneration der Böden, FMNR. Die Frage führt mich nach Bonn, zum Zentrum für Entwicklungsforschung.
My name is Irene Ojuok. I am a Kenyan. Currently doing my doctoral studies at the Center for Development Research, Right Livelihood College.
Ich heiße Irene Ojuak. Ich bin Kenianerin und promoviere zurzeit am Right Livelihood College, das zum Zentrum für Entwicklungsforschung gehört.
Where I am focusing on land degradation and farmer-managed natural regeneration.
Ich konzentriere mich auf Landdegradation und die von Landwirten verwaltete natürliche Regeneration.
Irene Ojuak hat ihre Daten in Baringo im Norden Kenias erhoben. Sie kennt auch Nancy Kemboi, die Bäuerin, die wir am Anfang gehört haben. Ojuak will wissen, wie wirksam die natürliche Regeneration der Böden, kurz FMNR, die Bodenfruchtbarkeit verbessert und wie nachhaltig sie die Probleme der Bäuerinnen und Bauern löst. Ojuak untersucht außerdem, warum Landwirte diese Methode anwenden oder eben auch nicht. Noch ist sie in der Auswertung ihrer Daten, aber eine erste Antwort hat sie.
So, one of the reasons why the uptake of FMNR has not reached to the scale, I think, is because the principle behind it is what sometimes takes a little bit of time for someone to understand.
Dass FMNR noch nicht so weit verbreitet ist, liegt meiner Meinung nach unter anderem daran, dass es manchmal ein wenig dauert, bis jemand das Prinzip dahinter versteht.
Because if it's about just regenerating trees, then it would face the same struggles like tree planting is facing, water stress and the rest.
Denn wenn es nur um die Regeneration von Bäumen ginge, hätte man mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie beim Anpflanzen von Bäumen. Zum Beispiel die Frage: Nutzt man das wenige Wasser, das man hat, für die Bewässerung der Bäume oder den Haushalt?
But the principle behind it gives the farmer the opportunity to connect and connect with the challenges that he or she is facing and how FMNR responds to these challenges.
Aber wenn Sie das dahinterliegende Prinzip verstanden haben, merken Sie, dass FMNR eine Lösung für Ihre unterschiedlichen Schwierigkeiten sein kann.
And so then that becomes the compelling factor, the motivation.
Das motiviert dann natürlich, diese Methode anzuwenden.
Den Forscherinnen und Forschern hier geht es nicht nur darum, auf eine einzelne Maßnahme zu blicken, sondern auf das ganze System. In diese Richtung habe sich die Forschung insgesamt weiterentwickelt, sagt Till Stellmacher. Er koordiniert das Right Livelihood College in Bonn. Stellmachers zentrale Forschungsfrage: Wie kann man in Afrika Armut lindern und die Ernährungssicherheit verbessern?
Es ist möglich, auch in Regionen, die als prekär gelten im Moment, genug Nahrungsmittel zu produzieren.
Stellmacher untersucht, warum das nicht passiert.
Also es geht nicht rein um die Frage, was kann auf einem Acker von 2 Hektar angebaut werden und was sind da die Höchstmengen, die da produziert werden können, sondern es geht um die Beweggründe der Bauern. Und das im Prinzip, um das relativ einfache Thema, warum bauen Bauern eine Sache an und eine andere Sache nicht und was sind ihre Beweggründe, also ihre Incentives, Disincentives. Und das auf unterschiedlichen Ebenen, wirklich von der individuellen Entscheidung des Bauern bis zu einer kollektiven Entscheidung. Da geht es um soziale Netzwerke, da geht es um Kooperativen, da geht es um die Rolle der Regierung, sowas wie traditionelle Formen von Landnutzung. Das sind Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen.
Und die Antwort nach vielen Forschungsjahren?
Das ist ein großes Mosaik, ein großes Puzzle von verschiedenen Lösungsansätzen. Also es wird sicherlich in 20 Jahren ein anderes ländliches Afrika sein, als was wir von heute kennen. Es wird bestimmt noch diverser sein. Verschiedene Regionen werden sicherlich prosperieren. Das sehen wir auch heute schon. Es gibt natürlich auch bestimmt noch in 20 Jahren auch Regionen, die im Prinzip abgehängt sind, wie wir das in Europa heutzutage auch haben. Die Frage ist bloß, wie man quasi Ungleichheit reduzieren kann und Ideen umsetzt, dass ländliches Afrika nicht gleich Kleinbauern bedeutet. Also es geht auch um die Idee, über Kleinbauerntum, über Landwirtschaft hinaus Visionen für den ländlichen Raum in Afrika zu entwickeln.
Es gäbe also viele Mosaiksteinchen, um auch in Afrika trotz der Klimakrise genug Lebensmittel für alle zu produzieren. Ob das gelingt oder nicht und ob sich dann alle auch genug Nahrung leisten können, wird allerdings nur zu einem geringen Teil auf dem Acker entschieden, sondern berührt Fragen von Verteilung, Förderung, Marktzugang, Machtverhältnissen. Mir kommt nochmal das Fazit von Francisco Marie in den Sinn, dem Ernährungsexperten von Brot für die Welt. Den Schlüssel haben Produzentinnen und Produzenten in Afrika selbst in der Hand. Menschen also wie Nancy Kemboi und ihre weniger erfolgreichen Kolleginnen. Doch das alleine wird nicht reichen. Um den Wandel wirklich umsetzen zu können, werden sie Unterstützung brauchen. Auch aus Europa und Deutschland.
Die Erntemacher. Wie die Ernährung in Afrika gesichert werden kann. Ein Feature von Bettina Rühl. Es sprachen Lena Stolze, Henning Nören, Merle Wasmuth, Tilma Kuhn, Nina Weniger und Maximilian Held. Technische Realisation Pascal Tinius. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Nikolaus Steiner und Johanna Tirntal. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2023.